So, liebe Leute, herzlich willkommen bei Formquelle zum heutigen Podcast. Als Gast begrüße ich Daniel Schulte, Heilpraktiker aus Bonn bzw. mit Praxis in Bonn. Wir haben ein Interview geführt zum Thema Familienstellen. Dort habe ich hingewiesen, dass wir nochmal das Thema vertiefen werden in einem Podcast, wo wir jetzt eben auch bei sind, diesen aufzunehmen. Wer das Interview noch nicht gesehen hat und das bitte nachholt bei uns auf der Homepage, Daniel Schulte, Familienstellen, der bekommt jetzt nochmal eine kurze Info. Lieber Daniel, auch dir erstmal ein herzliches Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass wir nochmal quatschen können. Wer bist du? Was machst du? Und ja, ein paar kurze Sätze zu deiner Person.
Ja, gerne. Hallo zusammen. Ich bin 53 Jahre, meine Praxis ist in Bonn-Beuel und bin seit 20 Jahren schon Heilpraktiker. Und das Familienstellen hat einen besonderen Stellenwert in meiner Praxis. Es war 1997, dass die erste Arbeit, die ich benommen habe, einen unheimlich erlösenden Charakter für mich hatte. Und der Startschuss war für eine totale Liebe und Hingabe an diese Richtung. Und so freue ich mich sehr, heute darüber erzählen zu können.
Ich habe dich ja erlebt auch beim Stellen, habe also eine Aufstellung auch bei dir gemacht oder auch schon mehrere. Kurzer Abriss für die Leute, die noch nicht damit so vertraut sind. Was passiert da? Sind das Schauspieler, die irgendwas da darstellen, wenn man das sich von außen mal anguckt? Ne, passieren da schon heftige Dinge, da kommen Gefühle hoch, da wird geweint, da wird geschrien, auch gelacht. Was kann man sich eigentlich darunter vorstellen und für wen ist das hilfreich, diese Methode?
Ja, es ist zunächst mal so, dass man diese Arbeit in einer Gruppe mit Personen machen kann, ja, aber auch in Einzelarbeit mit Bodenankern oder mit Figuren für die Menschen, die das jetzt nicht gerne vor Publikum haben möchten. Es ist so, dass in dieser Arbeit mit Stellvertretern in Gruppe gearbeitet wird. Das heißt, aus dem Kreis der Menschen, die da sind, werden Repräsentanten genommen. Nehmen wir mal an, es geht um ein familiäres Problem. Familienstellen beleuchtet eigentlich nicht nur das Thema Familie, sondern kann in alle Regionen gehen. Arbeit, Organisationen, ein Symptom, ein Ziel, was ich gerne erreichen möchte. Aber es werden dann Repräsentanten ausgewählt, aus denen die da sind für den Menschenkreis oder die Themen, die man braucht und in Bezug zueinander im Raum aufgestellt. Das Mysteriöse, ja, ist, dass wildfremde Menschen Kontakt bekommen zu den Personen, um die es geht. Und das ist der Punkt, der für mich am Anfang sehr seltsam mir vorkam, bevor ich in diese Arbeit eingetaucht bin. Wie soll das denn funktionieren? Es ist aber so, dass es nach 20 Jahren täglicher Arbeit damit für mich einfach normal geworden ist, dass es geht. Insofern ist es aber kein Theater, es wird keine Show gemacht, gibt keine Schauspieler. Am unschuldigsten sind eigentlich die, die überhaupt keine Ahnung haben. Deshalb würde ich sagen, jeder ist willkommen, gerade auch die, die sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, was nachzuvollziehen ist. Und es ist wahr, dass tiefe Gefühle passieren können, aber es gibt auch Arbeiten, die total still sind, wo es überhaupt nicht emotional zugeht, aber wo die Chance ist, dass sich was zeigt und löst, was einen großen Wert haben kann. Manchmal ein kleiner Schritt, manchmal ein großer Schritt. In meinem Fall war es eine tiefe Erlösung von einem großen Thema und so ist es für jeden ein bisschen anders, aber es ist sehr, die Erfahrung kann sehr stark sein und ist eine besondere Gelegenheit, diese Arbeit.
Das heißt, ich muss jetzt nicht ausdrücklich gefühlsbetont oder einen besonderen Zugang zu meinen Gefühlen haben, um daran teilnehmen zu können, ist die erste Frage. Und die zweite, es ist also quasi eine erlebbare Realität für jeden. Es ist jetzt nicht individuell auf die Person bezogen, sondern man steigt in ein Feld, was, wenn man es zulässt, für jeden erfahrbar ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es ist für jeden erfahrbar und für jeden natürlich auch anders. Es gibt Menschen, die in eine Rolle gehen, wo sie spüren, diese Person, da spüre ich Traurigkeit. Vielleicht würde die eine Stellvertreterin oder Stellvertreter herzzerreißend anfangen zu weinen. Und eine andere Person würde ganz nüchtern sagen, ich spüre hier ein wenig Traurigkeit. Das heißt, so weit kann das auseinandergehen, wie das individuell gefühlt wird. Aber in der Essenz ist es dasselbe. Da ist irgendwie Traurigkeit zu spüren, beispielsweise. Und das Wichtigste ist, sich total zu vertrauen. Am Anfang gibt es natürlich ein wenig Unsicherheit als Stellvertretung. Mache ich das hier richtig und bringe ich vielleicht mein eigenes rein? Aber ob ich viel wenig Erfahrung habe, ob ich ein Vielfühler bin oder eher rational, es ist eigentlich eine große Einladung an jeden. Aber ich liebe in dem Zusammenhang den Satz, wer fühlt, kann mehr als er denkt. Und natürlich ist eine Herausforderung für Leute, die so eher im Kopf sind, zu sagen, soll ich mich einfühlen, kann ich das? Aber in der Regel ist es überhaupt kein Problem. Und es gibt Leute, denen diese Arbeit sehr geholfen hat, ins Fühlen zu kommen und auch aus einem Gefühl von Traumatisierung oder ich fühle mich abgespalten von allem, wirklich heilsame Impulse mitgenommen haben, einfach vom Dabeisein. Und so möchte ich auch eine Einladung aussprechen, dass diese Arbeit wundervoll ist, auch um erstmal zu schauen, ist das was für mich, ohne direkt eine Arbeit machen zu müssen. Und ja.
Du sprichst da gerade ich habe zwei Fragen noch im Kopf, aber die stelle ich hinten an, weil du sprichst gerade einen wichtigen Aspekt an. Es gibt einmal die, ja, dass man Stellvertreter ist oder eben selber eine Arbeit macht, dass man eine Aufstellung bei dir bucht. Jetzt hast du ja schon gesagt ein bisschen, dass es sehr heilsam sein kann, das kennenzulernen. Vielleicht kannst du noch mal kurz differenzieren, wo jetzt der genaue Unterschied ist, wenn ich jetzt zu dir komme eben und mich aufstellen lasse oder wenn ich selber eine Arbeit mache, wo genau jetzt da noch mal die Unterschiede sind.
Ja, es gibt die Menschen, die mich schon kennen oder die mutig sind zu sagen, ich habe ein Thema, das brennt mir unter den Nägeln. Ich brauche einfach Hilfe und Unterstützung und ich komme und nehme eine Aufstellung. Ich buche eine Sitzung und habe ein Thema mitgebracht. Das heißt, dann gibt es ein Vorgespräch mit mir und dann weiß ich, was derjenige will, was so sein Ziel ist, sein Bedürfnis. Und dann nimmt derjenige sozusagen eine Aufstellungsarbeit. Das andere sind die Menschen, die merken, mir ist das nicht vertraut, ich möchte mal schauen, wie das auf mich wirkt, ich pirche mich mal da vorsichtig ran. Das heißt, man ist einfach dabei, um mit der Option Stellvertreter auch sein zu können. Und dann gibt es noch die, die sagen, das ist so wunderbar, ich habe keine eigene Arbeit, aber ich freue mich immer wieder dabei zu sein, weil ich selber so viel mitnehme davon und das mein Leben bereichert und sich schon Dinge klären, obwohl ich mein eigenes gar nicht aufstelle. So gibt es diese verschiedenen Kreise.
Also um das nochmal zu betonen, man kann durchaus, manchmal glaube ich vielleicht sogar mehr rausziehen, wenn man dabei ist, oder man zieht etwas anderes heraus. Wie kann man das, also es ist nie verlorene Zeit, sage ich mal. Es ist immer etwas dabei.
Es gibt viele Leute, die sagen, es hat einen gewissen positiven Suchtcharakter im Sinne von Bereicherung. Mein Spruch ist da oft, alle Arbeiten, die laufen, sind für jeden, der da ist, weil da oft Aspekte passieren, wo man sich wundert, dass an diesem Tage diese Leute zusammengekommen sind und ich mich erfreuen darf, dass von alleine Dinge passieren, die Erkenntnisse für mich liefern oder auch mir ein Stück weiterhelfen, Dinge zu verstehen oder zu transformieren oder zu erkennen in meiner Familie oder in meinem inneren Betriebssystem. Und so bin ich total dankbar, dass da oft große Gruppen auch entstehen, wo Leute sich gegenseitig unterstützen, sich selbst zu heilen. Und das sehe ich auch als eine Riesenchance an, nicht immer alles selber und alleine machen zu wollen oder zu müssen, sondern dass wir uns verbinden können und dürfen und wildfremde Leute sich nach einem Abend oder einem Tag wirklich nahe gekommen sind und das oft nie wieder vergessen, wer da für beispielsweise Vater, Mutter oder Geschwister gestanden hat und das eine schöne Herzensverbindung ermöglicht untereinander.
Es entsteht mit wildfremden Menschen nach so einer Arbeit ein Verbundenheitsgefühl, ein heilsamer Effekt, den man vielleicht vorher so gar nicht vermutet hätte, wenn man in den Raum kommt.
Ja, das ist möglich. Natürlich nicht immer, aber sehr, sehr oft und von vielen geteilt und erstaunt wahrgenommen, dass es so ist.
Du hast das vorhin gesagt, jetzt kommen die zwei Fragen, die ich noch im Hinterkopf habe. man kann durch die Übung oder durch das Partizipieren auch eine Übung entwickeln, in sein eigenes Fühlen zu kommen, dass das vielleicht leichter wird. Also wenn man als verschlossener Mensch zu dir kommt und die Arbeit kennenlernt, dass man vielleicht immer wieder merkt, das wird bei jedem Mal etwas leichter oder ich bekomme einen tieferen Zugang zum Fühlen, was mir vielleicht vorher unbekannt war. Das ist die Frage, ist das so oder bleibt man selbst? Und dann die zweite, wie gehst du als Therapeut damit um? Weil du sagtest ja manchmal, die Traurigkeit ist dieselbe, aber die äußert sich dann halt mal so. Das ist ja wahrscheinlich für dich dann das aufzufangen, auch nochmal eine Herausforderung, das zu erkennen und in dem Arbeitsprozess nochmal anders. Oder wie fängst du das denn dann auf und wie kann man das unterscheiden? Ist da überhaupt ein Unterschied?
Jetzt habe ich die erste Frage vergessen.
dass man durch häufiges Mitmachen, wenn man nur aufgestellt wird, auch ein bisschen Übung kriegt, schneller zu fühlen, was man vorher vielleicht nicht hatte.
Ja, es ist ein unheimlich starkes Feld zu fühlen oder überhaupt wahrzunehmen, was so in mir ist, wie mein Körper reagiert, was ich wahrnehme, spüre, welchen Kontakt ich habe, welche Gefühle da sind. Und ich erinnere mich an eine Kundin, mit der ich mit Einzelarbeit angefangen habe, und sie hat an keiner Position irgendwas gefühlt oder gespürt und sagte nur, ich stehe hier und da ist nichts. Das heißt, nach ein paar Minuten mussten wir diesen Versuch abbrechen, aber wir hatten eine gute Verbindung zueinander und sie kam dann irgendwann in eine Gruppe. Und über viele Monate hat sie wirklich einen Weg hingelegt, wo sie ins Fühlen und Spüren gekommen ist und eine tolle Stellvertreterin für meine Arbeit geworden ist. Insofern hat es mich und die Arbeit bereichert und sie selbst, weil viel von uns sind ja von Gefühlen oder auch von bestimmten Gefühlen abgeschnitten und sind manchmal vielleicht so im Kopf, dass wir unseren Körper gar nicht mehr mitkriegen. Insofern ist es eine Gelegenheit und eine Einladung, sich selbst wieder zu spüren, aber auch andere Menschen mitzukriegen und andere Menschen zu verstehen. Ja. Wie kann es sein, dass eine Mutter nichts spürt für ihre Kinder oder sich nur verausgabt? Und wie fühlt sich das an? Oder wie geht es mir, wenn ich mal auf den Platz meiner Mutter gehe? Wie ist das da? Es ist ein großes Feld von Lernen und von Wahrnehmen. Meine Aufgabe ist natürlich, um ein bisschen auf die zweite Frage einzugehen, diesen Rahmen zu halten und Menschen auch zu halten mit ihren Emotionen und dass da ein heilsamer Raum geöffnet wird, wo jeder so sein darf, wie er ist, ob verschlossen, ob geöffnet, ob mit oder ohne Emotionen und dass das erlaubt sein darf, so zu sein, wie man ist, aber dass ein Raum da ist, wo Gefühle ausgedrückt werden dürfen. Weil von klein auf haben wir eigentlich gelernt, dass das nicht unbedingt gefragt ist. Ja? Jedem Kind, was Schmerz hat, wird schnell gesagt, hier ist nicht so schlimm, hier kriegst du einen Bonbon. Es wird nicht der Raum gegeben, dass Gefühle abfließen dürfen. Und, wir alle sind mit vielen unterdrückten Gefühlen behaftet, die uns behindern. Behindern in unserem Fluss und so könnte man sagen, eigentlich sind wir alle ein bisschen behindert. So wie wir sind.
Ja, das ist eine harte Aussage, wenn man die in dem richtigen Kontext versteht. Ich habe es ja selbst auch erleben dürfen und finde es auch sehr traurig, dass dem ja so ist, dass wir uns so entwickelt haben seit unserer Kindheit und Jugend und deswegen auch diese Arbeit so wichtig ist, das aufgezeigt zu kriegen, und bin auch froh, dass ich da hingefunden habe. Du hast ja gerade selbst auch von deiner tiefen eigenen Erfahrung berichtet. Was wir bisher besprochen haben, es klingt sehr bunt, sehr vielfältig. Hast du irgendeine Anekdote aus deinem Therapiealltag? Ich weiß, wir nennen ja keine Namen und was da passiert, bleibt im geschlossenen Raum. Aber so eben anonym, was dir hängen geblieben ist, was unsere Zuhörer vielleicht interessieren könnte.
Naja, was mich persönlich berührt hat, für mich selbst, aber auch für meine Kunden, ist, wie wertvoll der Raum ist, Menschen zu begegnen, die vielleicht auch schon nicht mehr im Leben sind. Das heißt, es werden nicht nur lebende Personen auch aufgestellt, sondern manchmal auch Menschen, die schon gegangen sind oder die man verloren hat. Und diese Möglichkeit, diesen Menschen nochmal zu begegnen, einem verlorenen Bruder, einer verlorenen Schwester oder wenn man als Vater oder Mutter neben einem lebenden Kind vielleicht zwei Fehlgeburten hatte oder zwei Abtreibungen, dann kann es unheimlich heilsam sein, da über Stellvertreter diesen Seelen nochmal zu begegnen, sie möglicherweise zu umarmen oder Dinge auszudrücken, zum Beispiel, ich hab dich im Herzen und ich bleib noch ein bisschen im Leben und ich komme später nach, aber du bist nicht vergessen. Das heißt, bei der Arbeit geht's viel drum, auch als ein erstes Lebensgesetz, welche Menschen sind nicht im Familiensystem? Wen hat man rausgekickt? Wer ist vergessen worden? Wen wollte man nicht mehr? Wer wurde vielleicht für verrückt erklärt oder ist hinten runtergefallen? Und in jeder Familie gibt's Menschen, die nicht im Blick sind. So auf meiner direkten Ebene zum Beispiel, um mich herum gibt es viele Fehlgeburten. So, und für mich war es wichtig zu verstehen, das sind Seelen, die, wenn sie in meinem Herzen Platz kriegen, dass es mir gut tut, dass ich mich verbundener fühle, dass ich niemanden repräsentieren muss, der ich nicht bin. Aber es gibt auch eine andere Kategorie von Leuten, die oft vergessen werden, zum Beispiel frühere Partner. Das heißt, wenn ich jetzt zum zweiten Mal verheiratet bin, dann gab es davor eine erste Frau. Und davor gab es vielleicht eine erste Freundin, mit der ich nicht verheiratet war. Und so gibt es viele Personen im Familiensystem, auch was unsere Großeltern angeht. Viele Großmütter haben einen ersten Mann im Krieg verloren. Und oft ist der nicht mehr im System drin, sondern die Oma hat dann einen zweiten Opa, einen zweiten Mann gehabt. Und das ist vielleicht mein Opa heute. Und daneben gibt es noch einen Personenkreis, der schicksalsmäßig zur Familie gehört, auch wenn er nicht blutsmäßig zur Familie gehört. Also da gibt es Sachen, wo zum Beispiel jemand eine Firma hat und in Amerika gibt es ja reiche Familien, die ihr Geld zum Beispiel durch Eisenbahnbau verdient haben. Und bei diesem Eisenbahnbau sind aber viele Menschen bei umgekommen, die da ihr Leben gelassen haben und hart für gerackert haben. Das heißt, Menschen gehören zur Familie dazu, weil sie für das Leben dieser Familie einen enormen Beitrag und zum Teil sogar ihr Leben oder ihre Gesundheit gelassen haben. Das heißt, was mysteriös ist beim Familienstellen, ist, dass es wirklich Verstrickungen gibt mit früheren Schicksalen, mit Personen, die oft nicht im Blick sind. Und dass es sein kann, dass ich da Schweres mit mir rumtrage oder sich schicksalhaft was wiederholt, was mein komplettes Leben behindert. So, um ein Beispiel von mir zu nennen, meine Mutter hat einen älteren Bruder, der ist mit 20 beim Verkehrsunfall gestorben. Ich wusste von diesem Bruder meiner Mutter, aber ich bin mit 20 beim Verkehrsunfall fast gestorben. Ich war mit diesem Onkel verstrickt. Das heißt, das Gute bei der Arbeit ist, dass man das ans Licht bringen kann, was da in Familien wirkt und wo ich vielleicht mit belastet bin. Und dass es aber mit beinhaltet, dass da Menschen in Blick kommen, auch Schicksale, die einfach sehr berührend sind, was in Familien da alles passiert ist. Aber auch, welche Ressourcen es in Familien gibt. Nicht nur, was es für einen Schrecken gibt. Aber das erste Lebensgesetz beim Aufstellen heißt, jeder hat das Recht dazu zu gehören, egal wie kurz oder lang gelebt, ob abgetrieben, ob Fehlgeburt, ob alt geworden, ob schwer krank, Alkoholiker, verrückt. Es ist wichtig, dass jeder dazu gehören darf. Und wenn man in die Stammbäume anguckt, sind da viele, die vergessen worden sind oder nicht mehr erwünscht.
Das muss ich jetzt erstmal wirken lassen. Das war sehr viel Info. Und das Tolle ist, dass man sich das immer wieder anhören kann, zurückspulen kann. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, um das versuchen zu summieren, wenn das überhaupt machbar ist, da sind Seelen, Personen, die vergessen werden und die wirken in das Familiensystem. Ob ich das möchte oder nicht. Wenn ich jemanden nicht sehe, nicht integriere, nicht haben möchte, das auch nicht weiß, aber es wirkt in mein System.
Es wirkt in mein Leben hinein, ja. Und ob ich von den Menschen weiß oder nicht, spielt insofern keine Rolle.
Ich finde das sehr krass. Du hast ja gerade gesagt, von deinem Unfall erzählt. Ich bin verstrickt mit etwas, mit jemandem, ohne es zu ahnen. Und mir geschieht etwas. Ne? Mir geschieht etwas und ich weiß
Ja.
gar nicht warum und kann mit diesem System, mit diesem Mittel, dem Tool, das erfahrbar machen.
Ja, erfahrbar machen ist ein schönes Wort, oder? Dass diese Wirklichkeit bewusst wird. Dass bewusst wird, was da wirklich in der Tiefe vorgeht. Und dass da was in Ordnung kommen will in der Familie. Was an seinen Platz kommen will. Und dann bin ich frei, frei meinen Platz einzunehmen und mein Leben zu leben. Und dass da jeder an seinen Platz fällt. Und es gibt manchmal Schicksale, die nicht vollendet sind oder die so schmerzhaft waren für Familie. Wenn da jemand dramatisch gestorben ist, das sozusagen wir alle zugemacht haben. Das wie so eine Art Systemtrauma ist, was dann weiterläuft. Von daher könnte man sagen, viele haben so das Gefühl, mit Familie möchte ich nichts zu tun haben, ich gehe nach Australien, ich wandere aus und die können mir alle mal den Buckel runterrutschen. Das Problem ist nur, ich gehe nach Australien, ich nehme alles mit. Es wirkt trotzdem. Und insofern gibt es kein Entrinnen, außer sich dem auch zu stellen, aber auch der Kraft, die in Familie ist. Und sozusagen, wenn alles gut an seinem Platz ist, ist wie wenn der Strom fließt und ich werde genährt. So, aber es ist auch ein Sortieren und es ist oft auch schmerzhaft, unter was ich vielleicht mein Leben lang gehangen habe oder was mein Leben massiv beeinflusst hat. Und das anzunehmen, dass es so ist, aber auch rauszutreten aus so einer Belastung. Weil Kinder in ihrer Unschuld sind bereit, alles zu übernehmen, auch für ihre Eltern oder zu tragen, in der Hoffnung, dass es ihnen besser geht damit. Wenn ich spüre, dass meine Mutter depressiv ist und eine Riesenbelastung mit sich trägt, das Kind übernimmt es oft und versucht sozusagen ein Stück davon mitzutragen, in der Hoffnung, dass es Mama besser geht. Und da wirkt oft so eine Dynamik oder ein Satz, den man dann sagen kann, ich für dich. Ich trage das für dich. Oder lieber ich als du. Lieber bin ich krank oder depressiv als du, liebe Mama. Das heißt, diese archaische Liebe, die in einem Kind wirkt, kann später sehr krank machen. Es kann sein, dass ich mein Glück nicht nehme, weil ich mich nicht traue, weil die ganze Familie unglücklich ist, weil es sowas gibt, wie so ein Familiengewissen, was sagt, es ist wichtiger, dazuzugehören, als mein eigenes Glück zu nehmen. Und insofern ist die Bandbreite von dem, was da wirkt und wie es wirkt, sehr tief ins Herz und in die Struktur von jedem von uns. Man könnte sagen, ja, ich bin ja jetzt 53, was hat es denn mit diesem Kind auf sich? Aber es sitzt uns halt vieles in den Knochen und gerade so familiäre Strukturen und was mich antreibt, in der Tiefe antreibt, kann durch diese Methode ans Licht gebracht werden und dann gewandelt werden. Und das ist das Schöne, aus einer Dynamik vielleicht in den Tod hin zu meinem toten Vater, Bruder, Onkel kann eine Bewegung werden, wo ich mehr ins Leben gehe und wirklich hier jetzt bin. Und das ist was, was vielen nicht bewusst ist, wie viel Kräfte gebündelt sind an Schicksale, an Tote, an auch in Deutschland an Themen wie Krieg, wie viel Unverarbeitetes in jeder Familie gibt, die da immer noch wirken. Und für viele, die das nicht gewohnt sind, hört sich das seltsam an. Das ist doch schon so lange her, der Krieg. Was habe ich denn jetzt damit zu tun? Aber in meiner Familie und in der meiner Eltern kann man sehen, wie nah das ist mit dem, was da an Wucht passiert ist. Und dass es sozusagen massiv da ist und wir eine große Aufgabe haben oder ich auch mit meiner Arbeit da hilfreich zu sein.
Das lasse ich jetzt mal so stehen und wirken, auch für dich, lieber Hörer, lieber Hörerin. Was ich mitnehme, ist, ja, dass man sich selbst immer mitnimmt. Du sprachst davon, ich fliehe nach Australien und ich habe mit meiner Familie nichts zu tun, aber ich nehme mich und mein System mit. Und was ich sehr spannend fand, es kann sein, dass ich nicht an der richtigen Stelle stehe oder dass ich nicht meinen Platz, der mir zusteht, eingenommen habe und deswegen die Dinge, die mir erfahren, die Probleme, Herausforderungen im Leben erlebe, die ich erlebe, Und dann ist das vielleicht ja auch dieser Prozess des Aufwachens oder des Bewusstwerdens, dass man ja irgendwann sich fragt, ob mit 53 oder mit 35, wenn man Glück hat, schon früher, irgendwas läuft da komisch in meinem Leben. Ich mache mich jetzt mal auf die Suche und dann findet man eben zum Familienstellen, in meinem Fall dann auch zu Herrn Daniel Schulte. Ne, man guckt ja natürlich, ich habe im Interview von Aufploppen gesprochen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, es gibt eine Zeit dafür. Ich habe dich vorher eben nicht gefunden, auch wenn ich immer die gleichen Suchbegriffe eingegeben habe. Und dann warst du auf einmal da. Und das fand ich auch sehr spannend. Und jetzt sitzen wir hier zusammen, was mich nach wie vor freut. Die nächste Frage kann ich mir fast selber beantworten, aber gibt es Menschen, die prädestiniert sind für deine Arbeit? Gibt es einen Menschentyp, dem das besonders gut täte, der das bräuchte? Oder haben wir eigentlich alle diese Traumata in unserer Familiengeschichte? Kann man da irgendwie was unterscheiden? Oder welcher Typ Mensch kommt eigentlich zu dir in die Praxis?
Was mich sehr glücklich macht, ist, dass eigentlich alle Typen kommen. Also erstmal vom Alter her, ob jung oder alt. Es gibt durchaus zum Beispiel auch Jugendliche, die fragen, ob sie dabei sein können. Und die da mit unheimlich viel Mut und Courage dabei sind. Und zuletzt hatte ich eine Dame, die 75, war und zu einer Einzelarbeit kam. Und ich fand das sehr beglückend, dass sie sich das Recht gibt zu sagen, mein Leben ist ja nicht zu Ende. Also warum sollte ich nicht kommen und Belastungen auflösen. Also es kommen jung und alt und aus allen Schichten und das finde ich wundervoll. Insofern würde ich sagen, die Arbeit ist offen für jeden, aber es muss halt auch stimmen. Fühle ich mich davon angesprochen, berührt? Möchte ich da mal nachgehen? Früher hätte ich gedacht, ich stelle mich mit einer Trompete auf die Straße und sage, Achtung, Achtung, alle kommen, hier bin ich. Heute würde ich eher sagen, naja, die Leute, für die ich die Richtige bin, die finden mich schon. Aber letztlich ist es ein tiefes Bedürfnis, das zu teilen, was für mich so eine tiefe Freude ist. Und herzlich willkommen an jeden. Es ist von der Methodik her eine Bereicherung, finde ich, und eine Basis für, finde ich, den ganzen Bereich von Therapie und Heilung.
Wieso ist das überhaupt, dass wir so viele unterdrückte Gefühle in uns tragen, dass es bei den realen Familienzusammenkünften immer so knallt? An Weihnachten beispielsweise, wo man sich dann einmal im Jahr in der Großfamilie wieder sieht.
Ja, es gibt die Familien, wo es ständig knallt, und es gibt die, wo es ständig Harmonie geben muss. Das ist auch ein schöner Zwang. Und es gibt Familien natürlich, wo es auch okay ist. Aber wo diese ganzen unterdrückten Gefühle herkommen, naja, ich würde sagen, unsere Eltern haben oder Großeltern auch haben oft so massiv Schweres erlebt, zum Beispiel im Krieg oder durch andere Traumatisierungen, die daraus folgten, dass sie ihr Herz zumachen mussten, um zu überleben, dass sie das natürliche Wesen, wo ein Kind einfach völlig empfänglich ist und die ganze Welt in seinem Herzen empfängt, dass das nicht mehr geht. Und viele von uns haben einfach zum Beispiel große Mängel. Ein Kind braucht es, geliebt zu werden, anerkannt, es braucht Sicherheit, es braucht, dass es gesehen ist, gewertschätzt. Und wer von uns hat das schon alles bekommen? Insofern gibt es in jedem von uns so einen Mangel und einen Schmerz auch darüber. Und das andere ist, dass natürlich in Familien auch viel Gewalt abläuft. Also letztlich kann man sagen, wir geben die Traumatisierung weiter, die wir selbst empfangen haben. Und das löst wiederum Gefühle auf. Nee, nicht löst Gefühle auf, sondern lässt Gefühle auch einfrieren. Also in jeder Familie gibt es oft ein Gefühl, was da überhaupt nicht Platz hat. In der einen ist Weinen geht überhaupt nicht, in der anderen ist Wut überhaupt nicht gestattet oder erlaubt. Und so würde ich sagen, die Natürlichkeit des Kindes, was emotionalen Ausdruck auch angeht, wenn ein Kind traurig ist, weint es, wenn es lustig ist, lacht es, wenn es Hunger hat, schreit es. So diesen natürlichen Ausdruck von Emotionen, den haben wir verloren. Den hat uns auch keiner gezeigt, den hat uns auch keiner beigebracht. In der Schule wird alles Mögliche gemacht, aber doch nicht, wie ich mit Gefühlen umgehen könnte. Von daher haben unsere Eltern natürlich das geschenkt, was ihnen möglich war. auch ihre eigene Behinderung, um diesen Begriff nochmal zu wählen. Und wir selber verschließen dann oft auch Gefühle, weil wir merken, die sind hier nicht, können hier nicht aufgefangen werden. Und so geht das Spiel oft über Generationen weiter. Leider. Und wir verlieren diese natürliche Liebesfähigkeit und Empfänglichkeit. Und das Gegenteil von Liebe ist Angst. Und wenn ich Angst habe, dann verschließe ich mein Herz und kann auch mein Gegenüber nicht mehr empfangen. Deshalb, Familienstellen ist für mich nicht dazu da, um mit meinen Eltern abzurechnen, im Gegenteil. Aber um zu gucken, was da nicht in Ordnung ist und zu lernen, mich selbst zu lieben, aber auch meine Eltern, wie sie sind, bestenfalls, wenn es gelingt. Aber es braucht auch Zeit. Und ich brauchte da meine Zeit, aber ich bin froh, auch für mich selbst, was sich da alles gelöst hat und nach wie vor in Bewegung ist. Von daher ist es ein immerwährendes Geschenk für mich, dass bei Heilung kein Ende gibt, aber es gibt einen Punkt, wo man gut leben kann und das eigene Leben leben kann. Und merkt, ich bin an meinem Platz mit meiner Mission für dieses Leben und folge meinem Stern.
Das ist fast schon ein tolles Schlusswort. Wir haben auch die halbe Stunde schon rum. Es ist super spannend, Daniel, mit dir zu reden. Ich habe so viel noch im Kopf jetzt. Meine Nase ist ein bisschen zu, das hört man vielleicht auch. Es gibt ein ganz tolles Werkzeug, seine Gefühle zu äußern. Du bietest ja auch die dynamische Meditation nach Osho an, momentan ein bisschen eingeschränkt durch die Maßnahmen. Ich wollte es kurz erwähnt haben, dass wir dieses Tool in einem gesonderten Podcast nochmal extra vorstellen. Was sind überhaupt Emotionen? Warum ist es wichtig, die im Alltag auch mal zu erleben, zu transformieren? Das würde jetzt den Rahmen sprengen, weil ich habe ja noch ein, zwei Fragen hier offen. Nur, dass man das schon mal jetzt weiß, da wird noch etwas sicherlich in Zukunft zu erfolgen, weil das so ein spannendes Thema ist, das nochmal eine gebührende Zeit dann auch benötigt. So, es gab vorhin das Thema Lebensgesetze, beziehungsweise du hast eins genannt. Magst du kurz nochmal dazu sagen, was ist ein Lebensgesetz, warum gibt es die überhaupt und wieso sollte man die besser befolgen?
Mit Lebensgesetz ist nicht gemeint, dass irgendein Schlaumeier sich eine neue Philosophie ausgedacht hat, sondern es ist damit gemeint, dass man an Tausenden von Aufstellungen Gesetzmäßigkeiten abgelesen hat. Und um es nochmal zu wiederholen, das erste Gesetz in der Hinsicht, was das Familienstellen angeht und die Dynamiken, ist, dass jeder das Recht hat, dazu zu gehören und niemand diese Zugehörigkeit verweigert werden darf. Zum Beispiel, indem man sagt, eine Abtreibung ist ja kein Leben oder eine Fehlgeburt, naja, es hat ja noch nicht lange gelebt, der gehört nicht dazu, den braucht man nicht zu erwähnen oder im Herzen zu haben. Das ist das erste Gesetz. Das zweite Gesetz ist, dass jeder das Recht hat auf seine Position. Das heißt, wenn ich das fünfte Kind bin in der Familie, kann ich mich nicht benehmen wie das erste. Also ich kann es versuchen, aber es ist zum Scheitern verurteilt. Mein Platz ist der fünfte Platz. Das gleiche gilt für Partner. Wenn ich vor meiner Frau jetzt mit vier Partnerinnen zusammen war, dann ist sie meine fünfte Partnerin. Die Liebe kann größer sein als bei allen anderen zuvor, aber es ist wichtig, dass ich diese früheren Partnern einen Platz gebe in meinem Herzen. Das heißt, wenn ich eine Partnerin habe und merke, mir passt es aber nicht, dass es da so drei tolle Hechte vor mir gab, die will ich nicht, ich will das nicht, dann ist diese Beziehung zum Scheitern verurteilt. Ich muss jemanden nehmen mit dem, wo er herkommt, auch mit den Kindern, die jemand hat, sonst kann das nicht gelingen. So, das sind so zwei Gesetze und es gibt auch noch andere. Aber das würde jetzt den Rahmen hier sprengen.
Auch das können wir gerne bei einem weiteren Podcast besprechen, wenn das erwünscht ist. Reaktion immer gerne. Wir werden das sicherlich auch mal reingeben, welche Themen besprochen werden sollen. Wir haben eine wunderbare Zusammenfassung in den letzten Minuten, fand ich auf jeden Fall klasse. Ich werde die nochmal raushören und auch rausschreiben zum Thema Familienstellen jetzt gehört. Zusammenfassend als vorletzte Frage vielleicht nochmal, was mich interessiert, jetzt ganz konkret in deiner Praxis. Mit welchem Anliegen kommen die Leute zu dir? Mhm. Und die letzte Frage, das hat man auch ein bisschen, glaube ich, schon angerissen. Was ist überhaupt das familiäre Gewissen?
Mhm. Also in meine Praxis kommen Leute natürlich mit Themen, die mit Partnerschaft, Herkunftsfamilie, also was Probleme mit Vater, Mutter, Geschwistern, aber auch mit gesundheitlichen Themen, mit Zielen, die man gerne erreichen würde und die irgendwie nicht hinhauen, mit Themen, die mit einem selber zu tun haben, dass es da Anteile gibt in einem selber, die ein Problem haben. Von daher ist eigentlich alles möglich. Aber viele kommen natürlich zu mir mit Konflikten, mit Stress, mit Kommunikationsproblemen, mit Belastungen aus Familien. Das würde ich dazu sagen. Zu dem Thema familiären Gewissen. Es ist eine Beobachtung von Bert Hellinger, dem Gründer dieser Methode in Deutschland, dass jede Familie so ihr eigenes Gewissen hat, was besagt, was gut und richtig ist bei uns, sozusagen, welchen Werten und Normen man zu folgen hat und was bedingt, dass man so ein Gefühl hat von einem guten Gewissen, wenn man drin ist, und einem schlechten Gewissen, wenn man merkt, das macht man jetzt aber anders als hier dieser Club. Dieses Gewissen gibt es nicht nur in Familie, sondern in jedem Club, in jedem Verein, in jeder Religion. Das heißt, was ist das Fatale daran, dass ich oft mit gutem Gewissen dazugehören möchte und wenn ich merke, das stimmt aber für mich nicht mehr, ich das mit einem schlechten Gewissen bezahle. Und das wirklich Tragische an diesen Gewissensbewegungen ist, dass zum Beispiel eine Gruppe wie die ISIS-Leute mit gutem Gewissen andere Menschen umbringen, weil es für ihre Gruppe so richtig ist. Das heißt, das, was man früher so geglaubt hat, ich folge meinem inneren Gewissen, ist oft so, dass man eigentlich einem familiären Gewissen folgt und nicht unbedingt der eigenen inneren Stimme. Und das ist vielen von uns nicht bewusst. Auch zum Beispiel, dass ich mit gutem Gewissen krank bin oder depressiv oder unglücklich. Was vielleicht in meiner Familie da nur ein bestimmtes Glücks- oder Unglücksniveau da ist. Das heißt, wenn ich darüber hinaus wachse, gibt es oft wie eine Angst, dass ich dann nicht mehr zum Club dazugehöre. Und Aschaich heißt, ich gehöre nicht mehr zur Gruppe dazu, also als Neandertaler war man verloren, dann war das Leben vorbei. Und diese Kräfte wirken, und die wirken auch hinein, was Gesundheit, Krankheit angeht und Leben und Tod, und sind sehr grundlegend für diese Arbeit.
Das fand ich jetzt einen ganz wichtigen Schlusspunkt. Da möchte ich jetzt gar nicht mehr weiter noch was drüber legen. Das kann man wirklich so wirken lassen. Finde ich sehr markant. Also, um das nochmal mit meinen Worten zu sagen, ich bin loyal meinem Familiensystem gegenüber und merke vielleicht, wenn ich durch die bewusste Arbeit jetzt in Anführungszeichen aussteige, dass mir das am Anfang zumindest erstmal nicht gut tut, dass ich Gegenwind von meiner Familie bekomme, weil ich ein Muster nicht weiterführe, wie ich das vielleicht unbewusst gemacht habe oder schon in meiner Ahnenlinie verankert war.
Vielleicht kriege ich Gegenwind von meiner Familie, vielleicht kriege ich aber auch sehr starken Gegenwind von innen, weil ich damit nicht klarkomme, vielleicht ein schlechtes Gewissen zu haben, die anderen auch vielleicht das Gefühl zu haben, ich muss die verlassen oder mich nicht traue. Also Bert Hellinger hat mal gesagt, die Idee dahinter ist oft, unschuldig zu sein wie ein Kind. Aber zu erwachsen und erwachsen zu werden, heißt auch, sich weiterzuentwickeln und in gewissem Sinne schuldig zu machen. Und sonst kann ich nicht erwachsen werden. Zum Beispiel, wenn ich einen Partner habe und muss ich aus meiner Familie ganz natürlich raustreten, um eine neue Familie zu gründen. Und viele fällt es schwer, aus diesem familiären Gewissen ein Stück weit rauszutreten und verlangen dann vom Partner, dass alles so läuft wie zu Hause. Ob Religion oder wie man Dinge macht. Und auf eine Art ist es wichtig, Werte natürlich mitzunehmen aus meiner Familie, die für mich stimmen. Aber ich muss mich mit dem Partner auf was Neues auch einlassen und diesem familiären Gewissen insofern ein Stück weit untreu werden. Sonst wird es kompliziert. Deshalb dieses Gewissensding ist eine interessante Sache, natürlich auch in dieser Zeit, ja, wo es ja viel darum geht, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, wer wird ausgeschlossen, wer darf noch dabei sein oder nicht mehr dabei sein, wer wird mit gutem Gewissen ausgeschlossen. Aber interessanterweise findet es in jeder Gruppe statt, in jedem Club, in jedem Kaninchenzüchterverein, diese Bewegung, Gewissensbewegung. Insofern ist es ein Lernen auch fürs Leben, aus diesen Strukturen herauszuwachsen, in eine größere Liebe. Es geht nicht darum, gegen Familie zu sein, aber zu gucken, was gehört zu mir und was ist wirklich meine tiefe innere Stimme, was ist wirklich mein inneres Gewissen oder folge ich nur blind einem familiären oder sonstigen Gewissen und halte den Druck vielleicht auch nicht aus.
Wow, interessante Ansätze. Ich fand jetzt sehr spannend den Aspekt, dass in dieser Zeit, wie du sagst, dieses Gewissen nochmal besonders getriggert wird. Ne? Lieber Daniel, ich muss in Anführungszeichen, ich möchte nicht, aber ich gucken gerade hier auf die Zeit. Wir möchten es auch ein bisschen noch knackig halten. Du sagst, die Leute kommen mit Konflikten und Stress zu dir. Wir bieten ja jetzt in Zukunft unsere Harmonie-Challenge an, vielleicht da als Schlusswort. Da versuchen wir eben über 6 Wochen lang Übungen und Meditationen und Inspirationen zu geben, wie man mit sich ins Gewissen, in dieses reine Gewissen für Körper, Seele und Geist kommt. Ad hoc zum Thema Harmonie, dein Schlusswort eben noch schnell hier drauf gesprochen, lieber Daniel.
Ja, ich finde Harmonie ein berührendes Wort. Das hat ja für mich was mit Musik auch zu tun und bin ich in Harmonie mit mir selbst? Also für mich stellt sich da schon die große Frage, lebe ich mein Leben? Mein Leben so, wie es mir richtig erscheint, oder lebe ich vielleicht das Leben meines Vaters oder was andere sich vorstellen? Ich finde, ich kann nicht in Harmonie kommen mit mir, wenn ich mich nicht lebe und mich nicht traue, mein Leben zu leben. Von daher ist es was ganz Essentielles für mich, um in Harmonie zu kommen, ist es für mich unmöglich, wenn ich nicht meinem Inneren folge. Aber natürlich haben viele den Kontakt zu sich selber auch verloren. Das ist aber für mich essentiell, dass ich mich auf die Socken mache, herauszufinden, was mir wirklich entspricht und die Harmonie, die ich vielleicht verloren habe, vielleicht schon als Kind verloren habe, wiederzufinden, weil sie in mir ist. Jeder bringt seine Musik mit und wir alle sind mal ein bisschen verstimmt, aber es braucht eine große Linie, um die wirkliche Harmonie zu finden, die für mich darin besteht, mich selbst zu leben, mein authentisches Leben zu leben. Und das andere, es gibt natürlich vieles, wofür eure wunderbare Firma auch steht, dass keine Harmonie entsteht, wenn ich mich nicht gut ernähre oder mich nicht bewege oder nicht auf meinen Körper höre. Auch das. Da sind wir dann wieder beim Thema Fühlen, Wahrnehmen und Spüren.
Ein wundervolles Schlusswort, dem ich nichts mehr hinzufügen mag und kann. Apropos, wer den Kontakt zu sich selbst verloren hat, der kann immer noch den Kontakt zu Daniel Schulte suchen. Lieber Daniel, wie erreicht man dich am besten? Wir schreiben das natürlich auch in den Text, aber nochmal, wer das jetzt so spannend fand und mehr erfahren möchte, wer was buchen möchte, was auch immer bei dir, wie kann man dich am besten erreichen?
Also meine Praxis ist in Bonn-Beul und meine Homepage heißt inner.gold. Da könnt ihr mich finden und ja, ich freue mich auf euch und ich fand das ein wunderbares Interview. Vielen herzlichen Dank dir, Patrick, und den Menschen von Formquelle.
Die Zeit ist wirklich verflogen. Ich bin geschockt, dass wir 3/4 Stunde hier besprochen haben. Es könnte meiner Meinung nach ewig weitergehen. Das zeigt, wie wichtig das Thema ist, wie spannend das ist und wie toll es aber auch ist, einen spannenden Interviewpartner wie den Daniel zu haben. Ich bedanke mich auch recht herzlich, dass du den Weg wieder in unsere Räumlichkeiten gefunden hast, dass wir das mit der Technik jetzt hinbekommen haben und freue mich auf die weiteren Gespräche mit dir. Alles Gute und ja, wer jetzt noch nicht interessiert ist, der sollte das doch tun, nicht jetzt sein. Ich glaube, da war für jeden was dabei und wünsche mir dann auch dass ihr auf eurem Weg dann die Erkenntnisse bekommt, die euch bestimmt sind. In diesem Sinne, alles Gute von hier, von Formquelle und bis zum nächsten Podcast/Interview. Danke, Daniel.
Danke auch.